Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit Jan Böhmermann als Zeitgeist-Twitter-Autor wollen wir uns gleich beschäftigen. Dann dem Ende einer französischen Zeitschrifteninstitution. Und mit Susan Arndt werden wir später eine der prominentesten Forscherinnen über Sexismus begrüßen. Mit einem neuen großen Buch zum Thema. Das alles in dieser Lesart. Willkommen dazu. Regelmäßig schauen wir hier in der Lesart auf aktuelle Titel aus den deutschen Bestsellerlisten. Und einer stammt heute von einem Autor, der eher als TV-Moderator und für seine scharfe Zunge bekannt ist, Jan Böhmermann. Gefolgt von niemandem, dem du folgst, so der Titel eines Twitter-Tagebuchs, über Nacht ein Buchhit. Im Studio ist René Ergeger, Leiter unserer Lesart-Redaktion. Von 2009 bis 2020 reicht die Zeitspanne, Herr Ergeger. Ist das demnach also die reine Ansammlung von Böhmermann-Tweets aus dieser Epoche?
Ja, also genau so ist das. Ich musste deswegen jetzt lachen, weil Sie total korrekt diese Jahreszahlen vorgelesen haben, 2009 bis 2020. Und das klingt in meinen Augen schon so ein bisschen kulturheilig. Also, und so kommt dieses Buch auch bei mir an, wenn ich es in der Hand halte. Ich habe es jetzt gerade dabei im Studio. Es ist ein sehr, wie man heute sagt, wertiger Hardcover-Umschlag. Es hat diesen historisierenden Untertitel mit den Jahreszahlen und es ist tatsächlich da drin dann das, wie man so schön sagen könnte, ausgedruckte Internet. Also rund ein Jahrzehnt Tweets von Jan Böhmermann, eine, wie er im Vorwort sagt, repräsentative Auswahl dieses Twitter-Accounts, der heute sehr, sehr groß ist, gehört zu den größten überhaupt. Und dieser Schritt, damit ins gedruckte Buch zu gehen, ist jetzt nicht ganz neu. Das haben Leute vor ihm gemacht, das Internet auszudrucken. Nur zwei Beispiele. Reinhard Götz 1999 mit Abfall für alle. Das ist vorher ein Blog gewesen und der war damit auch nicht zufrieden, wollte es auch zum Anfassen haptisch haben. Oder ein Titel, der jetzt vielleicht nicht so weit bekannt ist, Gabriel Joran, Aussprachehilfen, erschienen im Frohmann Verlag, den erwähne ich deswegen, weil ich den als Buch einfach wertvoll finde, einfach so, um diese kleine Tradition des ausgedruckten Internets aufzurufen.
So, jetzt also gesammelte Schriften des Jan Böhmermann von 2009 bis 2020 digital. Was twittert er denn dann so?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir aber vorgenommen, dieses kleine Gespräch, weil die Zeit immer so knapp ist im Radio, so zu verbringen, ohne auf den echten Inhalt einzugehen. Denn man kann dieses Buch wirklich beschreiben, also ich finde auch triftiger beschreiben, das Interessante an dem Buch besser beschreiben, wenn man auf Inhalt eigentlich verzichtet. Das Buch ist wie eine Chronik. Also dadurch, dass chronologisch einfach 10 Jahre Tweets abgedruckt werden, zwischendurch gibt es so Seiten, die die Jahreszahl anzeigen, ob wir uns gerade 2012 oder 2017 oder so befinden. Es ist nicht so wichtig, jetzt zu erklären, wer Bela Ander im Jahr 2014 oder sowas gewesen ist, sondern es ist, also für mich jedenfalls interessant, dass das Genre der Chronik sich damit einstellt bei mir, also mit dem Lesen, wenn man da einfach mal so runde, halbe oder ganze Stunden verbringt. Chronik im, also Chronik, wie es entweder in der Antike oder nochmal neu im Mittelalter erfunden wurde als Genre, im Unterschied zu Erzählung. Ja, also Erzählung, die tatsächlich verbindet und wertet und so eine Art von, sagen wir mal, Landkarte in der Zeit entwickelt. Das gibt es hier alles nicht, sodass beim Lesen sich selbst etwas einstellt. Also mir ging es jedenfalls so, wenn ich damit jetzt ruhige Zeit verbracht habe, habe ich einfach selber angefangen zu denken. Und zwar nicht zuletzt über das Medium Twitter, weil die Differenz zwischen Buch und Twitter so spürbar ist.
Aber ein Tagebuch eines prominenten Zeitgenossen ist ja immer ein Spiegel der Zeit, in der dieser Zeitgenosse steht. Hat man denn, wenn man dieses Buch jetzt von hinten bis vorne durchliest, schon das Gefühl einer geistigen Epoche oder von Themen und Entwicklungen, die da entworfen werden, an denen man selber dann Anteil hat oder sagt, ach, interessant, wie er das sieht?
Ja, nee, also so inhaltistisch, wenn ich das sagen darf, habe ich das jetzt nicht gelesen, sondern für mich hat tatsächlich, ich sagte gerade so, die Differenz zwischen Buch und Twitter hat sich bei mir vor allem so thematisiert, als ich ruhige Stunden damit verbracht habe. Und der größte Unterschied in meinen Augen, oder was ich echt spüre, wenn ich darin lese, in diesem Buch, auch in den Annotationen, ja, es gibt, wie in der historisch-kritischen Ausgabe, jeder Tweet hat so eine Anmerkung. Der große Unterschied ist, das Buch ist monologisch, Twitter ist die ganze Zeit dialogisch. Es gibt fast keinen Tweet, der ohne Kontext funktioniert. Bei den meisten Tweets muss man sofort gucken, was war hier? So. Und hier ist das alles gebannt in Monolog, also und eben nicht zuletzt eben mit Fußnoten. Und ich kann nicht nachgucken, was an irgendeinem Sonntag im Januar 2013 da gleichzeitig gewesen ist oder so, außer ich muss mich verlassen auf die Fußnoten.
Ich meine, kaum publiziert ist es schon ein Bestseller. Woran glauben Sie, René Agiger, liegt das denn? Ich meine, allein an der Popularität von Jan Böhmermann, man zweifelt ja schlecht, dass jetzt die ganze Twitter-Gemeinde oder seine Follower plötzlich in die Buchläden rennen und jetzt gucken, was er denn da so geschrieben hat die letzten 10 Jahre, oder?
Ja, das liegt ganz bestimmt an dem Namen Jan Böhmermann, aber eben auch wieder, wie soll ich sagen, dieser Name ist nicht unabhängig von den Medien, in denen er entstanden ist. Es ist ein Fernsehstar, haben Sie schon gesagt, oder Moderator. Es ist dieser große Twitter-Account. Es gibt kaum Leute mit mehr als diesen 2,2 Millionen Followern in deutscher Sprache, außer diese riesen Fußballstars wie Mesut Özil oder so. Und diese Wechselwirkung vom Tweet zum Buch, damit dann in die Zeitung, in ein Interview, da von dort aus wieder in Twitter und so weiter, diese Wechselwirkung, die machen wie so wellenartig suggerieren die oder erzeugen die erstmal so eine Art von Relevanz. Und deswegen will man offenbar wissen, was da drin steht. Und deswegen laufen Leute in Geschäfte und gucken, was wo ist dieses Buch, kann ich das verschenken, was steht drin.
Danke, René Agiger, für diese Einschätzung von Jan Böhmermanns Twitter-Tagebuch, gefolgt von Niemandem, dem du folgst, im Kiepenheuer & Witsch Verlag herausgegeben. 464 Seiten, kosten 22 Euro. Im intellektuellen Frankreich geht eine Ära zu Ende. Nach 40 Jahren haben die Herausgeber der Zeitschrift Le Débat beschlossen, das Blatt einzustellen. Das traurige Echo in Frankreich ist groß und wir wollen unseren Spezialisten für französisches Geistesleben, Jürgen Ritte, dazu hören. Mit ihm sind wir in Paris verbunden. Guten Tag, Herr Ritte.
Guten Tag, Herr Scholl.
Was war denn Le Débat für eine Zeitschrift?
Das war eine sehr voluminöse Zeitschrift, die, wie Sie gesagt haben, seit 40 Jahren existierte und wie der Titel sagte, ein Debattenforum war. Das heißt, es war keine engagierte Zeitschrift in irgendeine Richtung. Sie hatte keine politische Richtung, anders als eben noch die Temps Moderne, die Sartre unmittelbar nach dem Krieg gegründet hatte, im gleichen Verlag bei Gallimard. Le Débat reagierte ab 1980 auf die Zeit des Endes der großen Ideologien. Das war der Sinn der Sache und insofern ist der Name Programm gewesen. Ein demokratisches Forum schaffen.
Am Anfang war sie ja sehr umstritten. Also Michel Foucault hätte sogar gedroht, den Verlag Gallimard deswegen zu verlassen, wo die Zeitschrift herauskam. Pierre Bourdieu hat kein gutes Haar an Le Débat gelassen. Was waren das für Reaktionen?
Ja, das waren Redaktionen, weil eben Positionen wie die von Bourdieu, der ja die Soziologie als Kampfsportart selber betrachtete und eben ein ganz unstreitig engagierter Intellektueller war vom alten Schlage, so wie ein Sartre, weil Positionen von Bourdieu in Le Débat auch kontrovers diskutiert werden konnten. Das war die Idee, die Nora und seine Nachfolger, Chefredakteur Marcel Gauchet, hatten. Viele Positionen zu Wort kommen lassen, aber immer zu einem bestimmten Thema. Dass es diese Konflikte am Anfang gegeben hat, zeigt ja, dass hier eine Scharnierstelle war um 1980.
Le Débat hat es jetzt dann aber doch geschafft, dass man, also jetzt nennt man sie die einflussreichste intellektuelle Zeitschrift des späten 20. Jahrhunderts in Frankreich. Was hat denn diesen Nimbus ausgemacht?
Dass eben schließlich doch alle namhaften Intellektuellen in Le Débat geschrieben haben und dass es nicht einfach irgendein Potpourri war von irgendwelchen Beiträgen, sondern jede Nummer war, wie Pierre Nora jetzt noch mal mit einigem Stolz unterstrich, jede Nummer war eine Komposition. Das heißt, es waren keine Zufallsbeiträge, es gab thematische Schwerpunkte zu bestimmten Elementen des öffentlichen Lebens, der öffentlichen Debatte, wo also jeder Artikel nicht isoliert dort stand, sondern sich in einem Kontext aufhielt. Und das ist einer der Punkte, auf den Pierre Nora jetzt hinweist. Er sagt, wir haben eigentlich gar kein großes Problem, denn im Internet wird auf unsere Artikel immer wieder zugegriffen. Nur das Herauspicken von einzelnen Artikeln, einzelnen Arbeiten, ist nicht das, was eine gedruckte Zeitschrift eigentlich leisten soll, denn sie will ja kontextualisieren. Sie wollte ja eben das Konzert, die Polyphonie der Stimmen präsentieren.
Als Begründung für das Ende haben die Herausgeber jetzt die Spezialisierung und Digitalisierung angeführt. Was meinen Sie denn da eigentlich damit?
Damit meinen Sie, dass Sie im Zeitalter der allgemeinen Digitalisierung und des Internets und der Tweets und so weiter, von denen wir eben noch gesprochen haben in der Sendung, dass da eine gedruckte Zeitschrift irgendwie etwas ist, das sich leider überlebt hat. Dieser Akt der Selbstversenkung hat was Trotziges, denn immerhin 4000 Abonnenten für eine Zeitschrift zu haben, die über 20 Euro kostet in der Ausgabe, ist eigentlich keine schlechte Bilanz. Aber es hat eben etwas Trotziges, weil sie eben nicht mehr den Platz beanspruchen kann, den heute das Internet eingenommen hat.
Renéa Giger aus unserer Lesart-Redaktion ist weiterhin bei uns. Als wir gestern über Le Débat gesprochen haben, haben Sie gleich, René, gesagt, ach Gott, wie schade, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Gerade haben Sie uns Jan Böhmermanns Twitter-Tagebuch vorgestellt. Wir wollen jetzt nicht Jan Böhmermann zum Hans-Magnus Enzensberger des Twitter-Zeitalters promovieren und ausrufen, aber jetzt in diesem Kontext könnte man ja solch ein Buch wie diese Tweets auch als intellektuelles Substrat dieser Digitalisierung anführen, die jetzt Le Débat anscheinend vertrieben hat. Sucht sich der Geist also neue Wege?
Ja, also ich sehe schon auch eine Verbindung zwischen diesen beiden Nachrichten, von denen wir reden, aber jetzt nicht um Himmels Willen, nicht im Sinne von Jan Böhmermann hätte jetzt irgendwie die Fackel des Intellektuellen übernommen oder sowas in der Art, sondern es sind in meinen Augen zwei Nachrichten, die so Spotlights oder kurze Momentaufnahmen auf den Zustand der aktuellen, gegenwärtigen, so zersplitterten Öffentlichkeit werfen. Und man kann diese Nachrichten dann so erzählen, dass das eine vom Zugrundegehen einer super renommierten, kleinen, aber sehr, sehr renommierten und auch prägenden Zeitschrift handelt und das andere vom Aufstieg oder nochmal irgendwie so eine neue Aufmerksamkeitswelle abgreifenden Satiriker oder so hat. Ich finde es ein bisschen interessanter, zum Beispiel sich daran zu erinnern, dass beide Medien, also diese Ecke von deutschsprachigem Twitter einerseits und andererseits einer Institution, Zeitschrift wie Le Débat, dass die auch einfach soziologisch ein bestimmtes Milieu markieren. Das sind beides so Nischenmedien. Ne? Also Twitter wird angeblich von 5% nur der Deutschen benutzt, regelmäßig. Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist weniger. Und dennoch hat es extreme Auswirkungen auf den Rest der Öffentlichkeit immer mal wieder. Ich sage nur das Stichwort MeToo. Es hätte keine MeToo-Debatte oder keine MeToo-Effekte gegeben ohne Twitter. Und was Jürgen Ritte so schön gerade ausgeführt hat über die Geschichte von Le Débat seit 1980, ist ja auch kein Beweis davon, dass viele, viele, viele Millionen Franzosen diese Zeitschrift gelesen hätten oder gar Deutsche, sondern dass es immer mal wieder bestimmte Impulse gab, die eben auch dieses kleine soziologisch zu beschreibende Milieu überschritten haben. So, und das finde ich ganz interessant. Mhm. Ein Milieu, das hier so ein bisschen an Relevanz zu verlieren scheint und ein anderes Milieu, das möglicherweise an Relevanz gewonnen hat.
Jürgen Ritte, wie sehen Sie das? Also auch jetzt im Lichte der Begründung der Le Débat Herausgeber, also die meinen, diese traditionelle essayistische Schriftkultur, diese Form vielleicht als doch überholt ansehen.
Das entscheidende Wort ist gerade gefallen, Zersplitterung des öffentlichen Raums. Das ist das, was Pianora auch aufführt. Es gibt eben keinen öffentlichen Raum mehr, sagt Pianora, wie Le Débat ihn haben wollte. Vor allen Dingen auf der Linken in Frankreich, also dem traditionell intellektuellen Lager, sieht es inzwischen so aus, dass man dort Positionen wie Republik, wie Laizität und so weiter längst aufgegeben hat und sie auf die Seite schlägt von identitären Bewegungen. Also entweder beugt man sich liebevoll über den Islam und hält die muslimische Bevölkerung Frankreichs für so arm und minder bemittelt, dass man ihr Wort ergreifen muss und sozusagen die Laizität opfert auf dem Altar der Identitären. Genauso in der Cancel Culture, wo die Linke, extreme Linke inzwischen auch längst unterwegs ist und in Paris Schilder abhängt, auf denen erinnert wird an Kolonialwarenläden und so weiter und so fort. Also wir haben hier Zustände, wie sie in den angelsächsischen Ländern schon viel stärker verbreitet sind. Aber das ist Aufkündigung des öffentlichen Raums. Das ist eine Partikulardebatte. Das heißt, jeder in seiner Ecke und er bedient sich dort, wo er Bestätigung findet für das, was er haben will. Und bewegt sich in diesen geschlossenen Kreisen. Das ist das, was Nora sagt. Pardon.
Ja. Herr Ritte, ich bin so neugierig. Ich wollte kurz fragen, lesen Sie denn Zeitschriften auch online? Also neue Zeitschriften, die so im Zeitalter des Digitalen erschienen sind? Gucken Sie manchmal in sowas rein?
ich bin immer noch Papierfresser lese Zeitung. Ah, ja. Aber natürlich schaue ich auch online, wenn ich mich irgendwo schnell informieren will, wenn irgendwas nicht zur Hand habe. Aber ich sage auch unseren Studenten, ihr müsst einen Zeitungsartikel in seinem Kontext Zeitung lesen und nicht nur den einzelnen Artikel. Das ist schon ein großer Unterschied. Es ist das Forum. Nicht? Und das Forum geht verloren. Und Pierre Loras sagt, das ist das Ende des öffentlichen Raums. Und ich glaube, er steht mit solchen Analysen nicht ganz alleine. Ich las vor kurzem einen Brief des österreichischen Philosophen Pfanner, der genau das auch beschreibt für den deutschen Raum.
Adieu, Le Débat. Die französische Zeitschrift wird eingestellt. Danke Ihnen, Jürgen Ritte in Paris. Und danke René Agiger hier im Studio.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir uns jetzt mal umdrehen und weggehen. So nüchtern nennt der österreichische Philosoph Peter Strasser sein jüngstes Buch. Eine Ethik der Abwendung soll es sein. Unser Kritiker im Studio ist Eike Gebhardt. Dieser Peter Strasser, Herr Gebhardt, der ist Jahrgang 1950. Seine Publikationsliste ist schier endlos, aber es ist reizvoll, seine Buchtitel eigentlich nur zu lesen. Idioten des Absoluten heißt ein Buch oder Kein Tag ohne Erleichterung, ein anderes oder Des Teufels Party. Was ist das denn nun für ein Philosoph, dieser Peter Strasser, so ein quirliger Quergeist, wie die Titel vermuten
lassen? Ja, er hat seine Freude dran, die Kultur gegen den Strich zu bürsten. Und in diesem Fall natürlich der Titel des Programms geht es da genauso. Wir sind ja alle groß geworden mit dieser Ideologie. Menschliche Nähe ist etwas Schönes, Gemeinschaft. Wir sollen uns anderen Menschen zuwenden. Alles andere sei ja kaltherzig und wir ignorieren die anderen Menschen. Nein, sagt er, alles, was nicht freiwillig ist, ist von Übel. Und im Gegensatz zu dem, was wir bisher immer in der Kultur gesagt haben, Beschleunigung, Beschleunigung sei das große Übel, wir müssten entschleunigen, plädiert er für ein ganz anderes Grundübel, nämlich die zunehmende Verdichtung. Nicht nur durch das zunehmende, die Zahl der Menschen auf der Welt, sondern auch, weil wir eben denken, gegen jede Kälte, gegen jede Anfechtung sei menschlicher Zusammenhalt gut. Und da sagt er, das ist eine Frage, wie dieser Zusammenhalt funktioniert. Es ist überhaupt keine Frage der Quantität, wie wir zusammenhalten, sondern auf welche Weise. Denken Sie an Corona, er hat das Buch vor Corona geschrieben. Ja, die Leute, die jetzt in kleinen Wohnungen zusammenleben und die Nähe ja gefördert werden müsste dadurch. Es steigt die Reibung zwischen den Menschen, die häusliche Gewalt steigt zwischen den Menschen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Er ist gegen diese Absolutheit bestimmter Wertvorstellungen, zum Beispiel Bindung, überhaupt gegen kulturelle Selbstverständlichkeiten, die wir nie hinterfragen. Er spricht von dem Gefängnis, in dem wir zu Hause sind. Das heißt, Sachen, die wir für selbstverständlich hinnehmen und daher einfach ihnen folgen, ohne zu sehen, dass dieses Gefängnis immer enger mit seinen Wänden um uns herum zusammendrängt.
Und diese Ethik der Abwendung, die konkretisiert sich dann also in diesen zwei Bewegungen. Ich drehe mich einfach um und gehe weg. Klingt irgendwie unhöflich.
Es geht darum, ich habe es eben betont, es geht um die Freiwilligkeit. Wir sind ja nicht fähig, uns abzuwenden, weil wir dann gleich ein schlechtes Gewissen kriegen. Und wir denken natürlich, der, von dem wir uns abwenden, der oder die, denkt natürlich, das sei ein Kommentar über den Wert dieses Menschen. Wohingegen zugunsten der Beziehung, das betont er ausdrücklich, sollen wir fähig sein, eine gewisse Distanz zu haben, denn erst aus der Distanz gewinnen wir eine Perspektive, erstens über den anderen, zweitens über uns selbst und die Art der Bindung, die wir haben. Er bezieht sich da ausdrücklich zum Beispiel auf Norbert Elias mit seinem Prozess der Zivilisation. Dieses legendäre Werk von 90 Jahren erschienen, wo Elias kurzum dafür plädiert oder vielmehr erklärt, früher hat man seine Konflikte so ausgetragen mit Gewalt. Die Kultur hat uns gelehrt, das zu verinnerlichen, unsere Selbstkontrolle. Das heißt, wir schlagen einander nicht mehr die Köpfe ein, sondern wir entwickeln Komplexe uns selber gegenüber. Wir bedrängen uns selber gegenüber und nicht mehr den anderen in der Öffentlichkeit. Das hat zur Folge, er nimmt ein wunderschönes Beispiel, diese politische Korrektheit zum Beispiel, dass diese Trigger Warnings, die man heute hat, dass Leute jetzt tatsächlich innerlich wenn Sie was hören, Sexualität oder Rassismus oder irgendwie sowas, in dieselbe Bedrängnis kamen, in die Sie früher äußerlich kamen durch andere Menschen. Und das heißt, dasselbe erleben, das heißt, es nutzt gar nicht, Sachen zu verinnerlichen. Wir müssen das austragen können, wir müssen Abstand nehmen können und die Dinge aus Perspektive sehen.
Ich höre heraus, Heike Kipper, dass Sie recht charmiert sind von diesem Lob der Distanz. Wie entwickelt er das denn als Philosoph und Schriftsteller? Liest sich das so schmissig, wie Sie es jetzt gerade referieren?
Na, nicht so ganz. Also es ist viel Pathos da drin, es ist so ein gewisser Offenbarungsgestus. Aber den lassen wir Ihnen mal durchgehen, weil die Thesen ja so faszinierend sind. Es ist manchmal etwas ambivalent. Er spricht zum Beispiel von der Vernunft, die in jeden Kulturen ja stillschweigende Voraussetzung sei. Aber er spricht sogar von vielen Vernünften und sagt, 2 und 2 gibt 4. Das ist zwar in allen Kulturen dasselbe, aber er geht nicht so weit, um zu sagen, also ich erinnere mich an einen islamischen mittelalterlichen Philosophen, das heißt, im Mittelalter gab es ja im Islam nicht, Al-Ghazali, der so sagt, wenn der liebe Gott will, dass ich Papier anzünde und es nicht anzündet, dann hat das Gott die Fähigkeit dazu. Das heißt, das ist die Vernunft der Welt. Und da ist ja ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, auch dieses Argument gegen zwangloses Argumentieren, das sei eine Form des Verbots der Abwendung. Da ist er immer wieder sehr, sehr zwiespältig. Da kann man ihm wahrscheinlich ans Zeug flicken. Aber ansonsten würde ich sagen, ist dieser Argumentstrang der Freiwilligkeit, damit wir die Perspektive für Alternativen gewinnen, das ist, glaube ich, ein Plädoyer, mit dem man sich ohne weiteres anfreunden kann.
Dankeschön. Eike Gebhardt über Umdrehen und Weggehen. Die Ethik der Abwendung von Peter Strasser im Braumüller Verlag veröffentlicht als Taschenbuch mit 191 Seiten für 16 Euro. Und diese Angaben, auch die Besprechung von Eike Gebhardt, lesen Sie nach auf unserer Leserseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Susan Arndt ist Professorin für englische und afrikanische Literaturen. Sie lehrt an der Universität Bayreuth und im Zentrum ihrer Studien und vieler Bücher steht die Forschung sexistischer Strukturen. Dadurch ist Susan Arndt sehr bekannt geworden. Jetzt gibt es aber ein neues Buch von ihr. Der Titel verspricht ein Grundlagenwerk. Es heißt schlicht Sexismus, Geschichte einer Unterdrückung. Heute erscheint es. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Arndt.
Hallo, guten Tag.
Es ist ein sehr umfangreiches Buch geworden, mit einem gewaltigen, wissenschaftlichen, ehrfurchtgebietenden Spektrum auch. Sie beginnen es aber sehr, sehr persönlich. Ihr ganzes Leben, schreiben Sie, hätte Sie auf dieses Buch vorbereitet. Und es sei Ihnen buchstäblich in die Wiege gelegt worden. Inwiefern das denn? Erklären Sie uns das?
Ja, ich glaube, mit dem Satz, es ist ein Mädchen, hat mein Leben begonnen, indem ich in eine bestimmte Idee eingeordnet werde, wer ich zu sein habe und wer ich nicht sein kann. Und sehr früh kann ich mich zum Beispiel an etwas erinnern, das mir mit meinem Großvater geschah. Ich bewunderte ihn sehr, er war ein sehr starker, sehr männlicher Mann und ich wollte eigentlich auch seine Aufmerksamkeit, die ich selten bekam, im Gegensatz zu meinen Cousins. Und ich erinnere mich, wir saßen auf dem Sofa, schauten gemeinsam die Mainzelmännchen, was in der DDR verboten war. Und ich kannte die auch nicht. Und mein Großvater fragte, na? Und ich sprach meinen Cousin direkt an, wie heißen die denn? Und er zählte einen Namen auf. Ja, warte mal, und jetzt Susan. Und ich kannte keinen Namen. Und dann brabbelte er sowas, ja, na, siehst du, Jungs sind eben doch klüger als Mädchen, sagte er zu meinem Cousin. Und das verletzte mich damals natürlich. Ich kann mich noch heute daran erinnern. Ich hatte damals keine Worte dafür gehabt. Aber was ich tun wollte von da an, war meinen Großvater zu überzeugen, dass ich klug bin. Na, ich wollte an mich glauben. Aber egal, was ich auch nach Hause brachte an Zeugnissen, also ich hatte nie das Gefühl, dass er mich als gleichberechtigt gesehen hat.
Und es hat auch nicht geholfen, dass Sie prompt sich die Namen von diesen ganzen verdammten Mainzelmännchen draufgeschafft haben.
Nee, das hat mir ja dann mein Cousin beigebracht und damit war das Muster wieder komplett.
Das ist eine Geschichte, in der man, ja, mit der Sie den Leser und die Leserin sofort fangen in Ihrem Buch. Und der zweite ist dann aber wieder sehr bedrückend. Sie schreiben sehr offen am Anfang von vielen und erschreckend permanenten sexuellen Gewalterfahrungen auch. Also von der Angst, die bis heute auch geblieben sei. Kein Parkhaus ohne hektische Blicke, heißt es noch an einer späteren Stelle. Haben Sie sich das auch als Wissenschaftlerin so vorgenommen, diese persönlichen Blick von vornherein in dieses Buch zu integrieren und nicht nur sozusagen seriös, objektiv irgendwie zu schreiben?
Nee, das habe ich mir nicht vorgenommen. In der Tat, ich saß echt 4-5 Tage vorm Computer, schrieb Sätze, löschte sie wieder. Bis dann plötzlich einfach genau diese Geschichte von meinem Großvater raussprudelte. Und ich musste dann weiterschreiben, weil mir plötzlich Zusammenhänge klar wurden, die mir gar nicht vorher so offensichtlich waren. Und das nennt man in der Wissenschaft manchmal auch dichte Beschreibung. Ich glaube, in dem Moment, in dem ich plötzlich all den Erfahrungen, die ich sammelte, eine Stimme, einen Namen geben konnte, war das für mich dann auch viel klarer der Blick darauf auf Sexismus als System. Und mir ist eben bewusst geworden, dass ich jetzt 18-Jährige oder in meinen frühen 20ern ganz viel erlebt habe, was ich einfach irgendwo in meinem Körper versteckt, verschoben habe. Und ich glaube, dass diese persönlichen Erfahrungen mir geholfen haben, klarer zu beschreiben, hoffe ich, was Sexismus ist.
Hat das auch für Sie klarer gemacht, erstmal eine Definition davon zu bekommen? Es wird ja unendlich viel darüber geschrieben und debattiert und in der Forschung ist es, glaube ich, ein unendliches Meer, das man gar nicht mehr austrinken kann. Ja. Was ist Sexismus für Sie?
Es ist nur die Spitze des Eisberges, wenn wir über sexuelle Nötigung, sexuelle Gewalt sprechen. Warum ist das denn möglich? Es ist möglich, weil die Frau eben durch die gesamte Geschichte hindurch im Prinzip von dem Mann unterdrückt wurde. Sie stand bis auch in Deutschland, bis in die 50er Jahre hinein unter der Vormundschaft des Mannes. Das bedeutete, sie war auch ein Stück weit Eigentum, obwohl sich das verbesserte. Das wiederum geschah ja aus so einem Fortpflanzung. Also Sexismus, da steht Sex im Sinne von Fortpflanzung, Reproduktion drin. Sie hatte eine klare Rolle. Sie ist das Haus, aus dem Kinder geboren werden und sie bleibt im Haus, während der Mann sozusagen eben die große weite Welt gestaltet. Und weil dieser Reproduktionsgedanke so zentral ist für den Sexismus, lässt er eben auch keine anderen Geschlechter zu, lässt da keine Homosexualität zu. Das war für mich auch eine ganz wichtige Essenz meines Schreibens, dass Sexismus nicht nur Frauen diskriminiert, sondern viele Geschlechter. Und, was ich noch hinzufügen möchte, Sexismus bricht auch Männer, heterosexuelle Männer. Weil Jungs weinen nicht. Auch mein Cousin kam aus dieser Rolle nicht raus, eigentlich immer besser sein zu müssen als ich.
An einer Stelle heißt es, in der Phase, in der ich dieses Buch schrieb, traf ich auf viele Frauen, die wütend auf mich und darüber waren, dass Feminismus behauptet, sie würden diskriminiert werden.
Ja, das war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Ja, also viele, auch jüngere Frauen, die sagten, Feminismus, das ist doch out, ich bin doch gleichberechtigt. Oder, na ja, gut, Küchenarbeit mache ich halt, also mein Mann macht da eh nur Unfug. Und ja, aber ich bin doch gerne mit meinen Kindern zusammen. Also das alles bin ich auch. Ich bin auch sehr gerne mit Mutter und sehr gerne mit meinen Kindern zusammen. Mich hat halt überrascht, warum Frauen das sagen. Also Diskriminierung ist ja so wie so eine Art Mückenstiche. Man kriegt immer einen und noch einen. Man kann jeden Einzelnen verheilen lassen und irgendwie weiterleben. Und das ist leicht. Manchmal leichter, als sich einzugestehen, dass Sexismus meinen Tag gestaltet.
Da ist ein eigenes großes Kapitel in Ihrem Buch wirklich den auch historischen Strategien gegen Sexismus gewidmet. Und unwillkürlich denkt man natürlich an die jüngste, die weltumspannende mit MeToo und Aufschrei, das waren die Hashtags. Mhm. Sie schreiben da auch, dass Sie gar nicht so überzeugt von diesem Fortschritt seien.
Oft denken Leute, Sexismus ist etwas, was Individuum Einzelnen antun. Also Einzelne würden sexistisch gegenüber einzelnen Personen sein und es würde reichen, darüber zu sprechen oder es nicht wahrzunehmen oder es einfach wegzuerklären, dann hätten wir auch keinen Sexismus mehr. Für mich ist es aber wichtig, eben zu verstehen, dass Sexismus wirklich aus der Tiefe der Geschichte ein Riesensystem sozialer Ungleichheit aufgebaut hat. Dieses MeToo brachte das wieder so auf Einzelerfahrung runter und die können eben ganz schnell auch in irgendwelche, ach, du bist halt zu PC, du bist zu empfindlich, sei doch nicht so sensibel, wegerklärt werden. Und mir scheint es angeraten, eben da auch viel systematischer für Gesetzgebungen zu kämpfen, die einen tatsächlich auch vor Diskriminierung schützen, aber eben auch eine öffentliche Debatte anzustreben, die Sexismus als System diskutiert.
Als Literaturwissenschaftlerin haben Sie natürlich einen großen Sinn für Sprache. Und das ist auch ein wichtiges Kapitel, das uns auch hier in unseren Medien natürlich betrifft. Was auffällt an Ihrem Buch ist, dass Sie sich für ein radikales Gendering, nenne ich es mal, entschieden haben. Sogar die Wörter Männer und Frauen, die bekommen Sternchen. Da muss man sich erstmal beim Lesen dran gewöhnen, weil man erstmal denkt man, Moment jetzt, warum ist der Mann denn hier mit Sternchen? Ist das eine Fußnote? Und dann guckt man und merkt man, ah nee, das ist Prinzip. Gut, das kapiert man schnell. Aber was für ein Zeichen wollten Sie denn mit diesen Zeichen setzen.
Ja, also das war schon auch für mich selber eine sehr überraschende Erfahrung, wie viele Sternchen plötzlich in meinem Buch waren. Also mein Sohn, der das las, sagte, mein Gott, dein Buch hat mehr Sternchen als ein Astronomielehrbuch. Das war dann nur die logische Konsequenz. Also ich denke eben, dieses Mann ist nicht Frau oder Frau ist dem Mann überlegen. Das ist ja ein Zweigeschlechtermodell. Durch divers haben wir jetzt aber eigentlich eine juristische Handhabe zu sagen, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, es gibt viele Geschlechter. Und das müsste meiner Meinung nach die Sprache auch umsetzen. Und das kann dieser Asterix sehr gut, weil er eben sagt, zwischen diesen tradierten Setzungen Mann-Frau gibt es Geschlechter. Und deswegen setze ich hinter Mann ein Sternchen, ein Asterix, und hinter Frau ein Asterix. Und ich gendere halt konsequent eben zum Beispiel LehrerInnen. Das ist in der schriftlichen Sprache noch viel leichter als natürlich hier in Ihrem Medium, in der gesprochenen. Da habe ich großen Respekt davor, dass man das auch dort so umsetzen kann. Einerseits möchte ich Irritationen schaffen, also dass Leute auch darüber nachdenken, warum macht sie das? Aber ich will natürlich auch niemanden verschrecken, dass er sagt, oh Gott, nee. Also das ist so durchgeknallt, gucke ich mir den Inhalt gar nicht mehr an. Dann wäre das eigentlich auch am Ziel vorbeigeschossen.
Sie haben das Buch, Susan Arndt, so persönlich begonnen. Wie war es denn dann für Sie, als Sie damit zu Ende waren? Hatten Sie das Gefühl, dem Opa es also doch gezeigt zu haben, dass Jungs nicht klüger sind als Mädchen?
Nee, ich habe eine Nähe herstellen können, sowohl zu meinem Cousin als auch zu meinem Opa. Weil ich viel mehr verstanden habe, das ist eben ein System. Da gibt es keine Täter und Opfer im klassischen Sinne. Auch Männer werden rein sozialisiert in diese Rolle. Also wenn ich eben in bestimmte Familientraditionen und Erzählungen hineingeboren werde, dann übernehme ich die erstmal. Und es kostet enorm viel Arbeit, da auszubrechen. Mein Opa ist 1903 geboren. Da durften Frauen noch nicht mal wählen. Das habe ich verstanden, dass das gar kein absichtliches Wollen war, mich zu diskriminieren, sondern er hatte Privilegien. Die hat er nicht erkannt als Privilegien, sondern als Normalität gesetzt. Und daraus entstand indirekt, dass er mich diskriminierte. Aber das war gar nicht sein Hauptmotiv dabei.
Danke, Susan Arndt, für dieses Gespräch.
Freue mich, Dankeschön.
Und Ihr Buch, Sexismus, Geschichte einer Unterdrückung, ist ab heute im Handel, im CH Beck Verlag veröffentlicht, mit 416 Seiten zum Preis von 26 €.